Deutschlandfunk Kultur Fazit.
This project is exactly the same thing. They're totally useless, with no reason to exist. The world can live without them. It's not healing, it's not nothing.
Als unnützes, sinnloses Kunstwerk hat Christo seine Floating Piers bezeichnet und ein in diesem Sinn ebenso unnützes, aber überaus sinnliches Spektakel plant er im nächsten Jahr in Paris, wo er den Triumphbogen verhüllen will. Wir sprechen gleich über das neue Projekt des bulgarischen Künstlers. Warum dem Künstlerkollektiv Zentrum für politische Schönheit die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen wird und die Staatsanwaltschaft ermittelt, wird uns dann ebenso beschäftigen wie die Performance-Kunst von Yoko Ono, die in Leipzig zu sehen ist, die Bildkunst zweier Filmemacher, deren Werke ab morgen in den Kinos zu sehen sind und ein spektakuläres neues Kultur- und Veranstaltungszentrum in New York. Ob es der Reichstag in Berlin war, die Bäume im New Yorker Central Park oder die schwimmenden Stege am italienischen Iseo-See. Wenn Christo ein Projekt angeht, ist das Ergebnis auf jeden Fall spektakulär und die ganze Welt schaut hin. So wird es auch im kommenden April sein. Da will der Künstler den Pariser Triumphbogen verhüllen, zeitgleich zu einer großen Werkschau im Centre Pompidou. Bei mir ist jetzt unser Kunstkritiker Carsten Probst. Christo und seine verstorbene Frau und Kunstpartnerin Jean-Claude, die haben ja gesagt, sie verhüllen eigentlich nur oder beschäftigen sich nur mit Orten, zu denen sie auch eine Beziehung haben. Das ist in Paris ja schon eine Weile her. Da haben die ja eigentlich angefangen und haben vor über 35 Jahren den Pont Neuf verhüllt. Würden Sie vermuten, das ist jetzt so eine Art Abrundung eines Lebenswerks?
Ja, scheint so zu sein. Also natürlich ist er auch inzwischen schon recht betagt. Also die Pont Neuf-Geschichte, das war ja 84, wie Sie sagten. Das hatte selber ja schon einen Vorlauf von 12 Jahren. Und es war ja auch nicht, wenn man so will, die erste Station in Paris für die beiden. Also Christo lebte von 1958 an, glaube ich, schon 7 Jahre in Paris. Das war seine erste, kann man sagen, im Rahmen seiner Künstlerkarriere, seine erste wirklich bedeutende Station. Also hier hat er die ersten wichtigen Künstlerbekanntschaften gemacht, mit Yves Klein zum Beispiel oder später mit Jean Tinguely und anderen, also vielen Künstlern, gerade diese Objektkunst, mit der er dann begonnen hat. Dann hatte er da auch schon die ersten Ideen, glaube ich, für die Verhüllung des Triumphbogens, schon in der Zeit. Da gab es so eine Liste mit verschiedenen Objekten, die er da verhüllen wollte. Und der Triumphbogen fand sich darunter. Also es ist in dieser Zeit offensichtlich eine Reihe von Projekten entstanden. Und deswegen wird die Verhüllung vom Triumphbogen jetzt auch eher so eine klassische, in Anführungszeichen, Christo-Arbeit sein. Also so ein bisschen so wie der Reichstag hier in Berlin auch 1995. Also die Rede ist von 27.000 Quadratmeter blauem Propylenstoff, der dann hinterher wieder recycelt wird, und 7.000 Metern rotem Seil, mit dem das Ganze umschnürt wird. Also nach der Reichstagverhüllung hatten sie ja eher so Landart-Projekte wie die Gates in New York zum Beispiel oder diese Floating Piers in Italien oder letztes Jahr diese kleine Mastaba im Hyde Park in London. Also es ist so eine Rückkehr auch wirklich zu diesen ganz klassischen großen Verschnürungsprojekten.
Aber ja auch nicht uninteressant, wenn das Projekt oder die Idee für das Projekt schon so alt ist, dass das ausgerechnet jetzt passiert. Ob das auch was mit Macron und mit der Situation in Frankreich zu tun hat oder ist das zu spekulativ?
Also die Projekte sind alle immer so, haben alle so einen langen Vorlauf. Manchmal über 30 Jahre, glaube ich. Und das ist jetzt nicht Paris-spezifisch. Man kann immer so ein bisschen rätseln, womit es genau zu tun hat. Oft sind es natürlich auch Stadtverwaltungen, die Administrationen, die sowas irgendwie genehmigen müssen. Aber ich glaube, hauptsächlich hängt es mit der Finanzierung zusammen. Und er macht ja alles immer noch über dieses Fundraising. Also es gibt keine öffentlichen Mittel dafür. Das betont er ja auch immer sehr stark. Es gibt auch kein privates Sponsoring, also nicht wie so eine große Plakataktion oder sowas, die dann dazu kommt, sondern alles aus eigenen Mitteln finanziert, das heißt mit Verkäufen von Arbeiten von Christo meistens, also von Zeichnungen, Entwurfszeichnungen. Und bis dann so ein Vorlauf mal beendet ist, das dauert eine Zeit lang. Und ich vermute auch, dass die Ausstellung im Centre Pompidou dann geplant wurde, als Christo signalisiert hat, jetzt könnte die Finanzierung langsam zum Ende kommen und jetzt können wir auch diese Ausstellung planen. Meistens wird dann in diesen Ausstellungen selbst noch weiterverkauft.
Da wird man ja dann in dieser Ausstellung auch noch mal sehen können, wo Christo eigentlich herkommt und was eigentlich mal die Grundidee des Ganzen war. Ist das so ein bisschen verloren gegangen eigentlich in den Jahrzehnten?
Ja, es wird in Ausstellungen, auch in Berlin übrigens, 2001 gab es ja auch so eine Ausstellung, das war auch explizit über das Frühwerk. Genau, also Paris, da wird eben auch gerade diese, werden diese ersten 7 Jahre aus in Paris werden da nochmal gezeigt, wo er ja auch Jean-Claude kennengelernt hat übrigens. Ich finde schon auch, dass es einen Bruch in diesem Werk gibt oder eine Monumentalisierung, könnte man ja eigentlich fast sagen. Heute sind das ja so klassische Großevents wie Biennalen oder vergleichbar vielleicht mit der Documenta in Kassel. Nicht? Da kommen also wirklich auch Leute, die sonst mit Kunst nichts zu tun haben und wollen das sehen. Es hat sowas geradezu Erhabenes, was er da in den Stadtraum zaubert. Und viele sind ja auch dann verzaubert. Aber mit dieser ursprünglichen Idee, also etwas zu verhüllen, um das zu verdeutlichen, um einen Gegenstand zu verdeutlichen, mit der Christo eigentlich angefangen hatte, hat es relativ wenig zu tun. Weil diese Idee eigentlich von so utopistischen Gedanken abstammt. Vorbild war für ihn immer Wladimir Tatlin gewesen, der russische Konstruktivist aus den frühen 20er Jahren in Moskau, der so eine Losung ausgegeben hat, reale Materialien an realen Orten. Was bedeuten sollte, es werden Materialien aus dem Alltag mit Alltagsorten künstlerisch kollagiert oder in Museen hineingetragen. Also ein Austausch zwischen Alltagswelt und Kunstraum sozusagen. Und das hat Christo im Verlauf seiner Zeit, wahrscheinlich bedingt auch durch sein Leben in New York, dann wohl verbunden mit dem Gedanken der Pop-Art, dass alles ein bisschen größer, immer ein bisschen mehr showy gemacht werden muss. Und das hat, finde ich, seinem Werk nicht sehr gut getan. Für mich das letzte tolle Werk, das er gemacht hat, war diese 4 Meter Riesenwurst auf der Documenta 4, die aufblasbar war und mit der man irgendwie, die so völlig erratisch war eigentlich.
Aber er hat immer einen Trend gesetzt, denn diese Eventisierung der Kunst, das ist ja sicher auch irgendwie was, was er mit
angestoßen hat. Das ist ein Markenzeichen. Er hat eine ganz klare Marke kreiert. Also ähnlich wie Anish Kapoor, zum Beispiel ein Londoner Bildhauer, der auch immer so mit Riesenobjekten arbeitet. Das sind so spezielle, Mega-Bildhauer-Events sozusagen, die heute so wirklich Marken setzen.
Carsten Probst, vielen Dank für das Gespräch. Und stattfinden soll das Großereignis dann ja vom 6. bis zum 19. April 2020. Mit Aktionen wie einem riesigen Internetpranger zu den Demos in Chemnitz oder einem nachgebauten Holocaust-Mahnmal vor dem Wohnhaus des AfD-Politikers Björn Höcke sorgt das Künstlerkollektiv Zentrum für politische Schönheit regelmäßig für Aufregung. Hören wir mal einen Ausschnitt aus einem Werbevideo des ZPS bei einer Aktion in Bornhagen.
Stellen Sie sich vor, in Ihrem Land hetzt wieder ein Rechtsradikaler.
Die AfD ist die letzte Evolutionäre, sie ist die letzte friedliche Chance für unser Vaterland.
Hier wohnt er, der Shootingstar des Rechtsextremismus, im Braunen Haus. Deshalb haben wir den zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutz Thüringen gegründet. Weil das Bundesamt für Verfassungsschutz Björn Höcke nicht beobachtet, läuft hier seit der Dresdner Rede eine der aufwendigsten Langzeitbeobachtungen des Rechtsradikalismus in Deutschland.
Ein Ausschnitt aus einem Video des Zentrums für politische Schönheit, gegen das jetzt die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt. Der Vorwurf der Behörde lautet Bildung einer kriminellen Vereinigung. Henry Bernhard ist unser Korrespondent in Thüringen. Herr Bernhard, wie kommt es denn zu diesem Verdacht oder wie lauten überhaupt die konkreten Vorwürfe gegen die Gruppe?
Na, wie die Vorwürfe lauten, wissen wir nicht. Wir wissen bloß, dass ermittelt wird seit November 2017, also seit dieser Aktion in Bornhagen, wo sie damals das Zentrum für politische Schönheit, eine Art, in Anführungsstrichen, Außenstelle des Berliner Holocaust-Mahnmals, direkt neben Björn Höckes Grundstück installiert hat. Björn Höcke, der Chef der Thüringer AfD und auch Frontmann des extrem rechten Flügels in der AfD. Und sie haben zusätzlich dazu noch, und das haben wir ja eben auch gehört in diesem kurzen Videoausschnitt, behauptet, dass sie eine Überwachung gestartet haben damals, dass sie Björn Höcke überwacht und ausgespäht haben. Ein paar Tage später, etwa eine Woche später, haben sie dann gesagt, April, das haben wir wirklich nicht gemacht, das war nur ein Scherz, das war auch recht glaubhaft. Aber darauf werden die Ermittlungen beruhen, die jetzt seit November 2017, also schon über ein Jahr, anhalten. In dem Papier, was die Linke angefordert hat vom Justizministerium, steht Erledigungsart noch nicht abgeschlossen. Also man weiß nicht, wie lange das Ganze noch dauern kann. Und man weiß auch nicht, was passiert. Ich habe heute mit der Staatsanwaltschaft gesprochen in Gera. Sie geben keinerlei Auskunft zu dem Verfahren, wirklich gar keine.
Weiß man denn auch gar nicht, auf wen die Ermittlungen zurückgehen? Vielleicht auf eine Strafanzeige von Björn Höcke selbst?
Das ist eine interessante Sache. Es gibt den Verdacht, den habe ich heute auch gehört von den Linken, die ja überhaupt diese Anfrage gemacht haben. Die machen routinemäßige Anfragen, wer nach Paragraf 129 oder 129a, also Bildung krimineller Vereinigung oder terroristischer Vereinigung, was da für Verfahren laufen. Und da haben sie zufällig gesehen, Gruppierungen von Aktionskünstlern, und haben auch das Datum gesehen, das konnten sozusagen nur das Zentrum für politische Schönheit sein. Und ich habe heute mit Steffen Dittes gesprochen, der ist innenpolitischer Sprecher der Linken im Landtag, und der äußert einen Verdacht.
Nur zwei Tage nach praktisch Aufstellen des Mahnmals hat der Landtagspräsident Christian Karus, CDU hier im Thüringer Landtag, das Aufnehmen von Ermittlungen gefordert. Und nochmal zwei Tage später, also zwei Tage vor Eröffnung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft Gera, hat Höcke öffentlich vom Zentrum für politische Schönheit von einer kriminellen, ja sogar terroristischen Vereinigung gesprochen. Und wenn dann zwei Tage später ein Staatsanwalt genau ein Verfahren wegen genau diesem Vorwurf eröffnet, stellt sich ganz zwangsläufig die Frage nach der politischen Motivation oder Instrumentalisierung.
Und das Interessante ist ja daran auch, es hat ja einige Verfahren schon gegeben nach dieser Aktion in Bornhagen, hauptsächlich zivilrechtliche Verfahren, und die hat das Zentrum für politische Schönheit durch die Bank gewonnen. Und jetzt diese Sache, Paragraph 129, da steht ja keine Tat im Mittelpunkt, sondern Strukturen, ein Zusammenhang von Personen, wo man sehr diffus ermitteln kann, aber mit weitreichenden Ermittlungsbefugnissen, mit V-Leuten, mit Telefonüberwachung, Briefüberwachung, da kann man eine ganze Menge machen. Deswegen ist natürlich das Zentrum für politische Schönheit nicht ganz beglückt darüber.
Und das ist ja schon auch ein krasses Zeichen, was man da gesellschaftspolitisch setzt, oder? Wenn nach dem Ende aller zivilrechtlichen Verfahren jetzt mit so einem Geschoss da aufgefahren wird, oder?
Das ist ein sehr krasses Zeichen, und ich habe mich heute auch unterhalten mit dem Zentrum für politische Schönheit, sowohl mit Philipp Ruch als auch mit Stefan Pelzer, der nennt sich Eskalationsbeauftragter der Gruppierung. Ich habe ihn auch gefragt, eigentlich müssten sie doch ganz zufrieden sein, weil das eskaliert ja nun richtig, aber er hat das abgelehnt.
Wenn der Staat Kunst kriminalisieren will, dann ist der Staat selbst kriminell. In unseren Augen sind das hier schon fast türkische Verhältnisse, und zwar in der Beziehung, dass die Bundesrepublik und ihre Vertreter gerne im Ausland rumlaufen und auch zu Recht übrigens mit ihrem Finger auf Länder zeigen, in denen quasi solche Verfahren von der Justiz gegen unbequeme Aktivisten oder Künstler durchgeführt werden. Aber dann im eigenen Land passiert eben genau das Gleiche. Aus unserer Sicht ist das ein Frontalangriff auf die verfassungsmäßig garantierte Kunstfreiheit.
Und das hat natürlich auch Folgen. Also das ist ja auch eine Rufschädigung damit verdacht, wenn solche Untersuchungen laufen. Und es gab ja auch schon eine Konsequenz. Philipp Ruch wurde vor wenigen Wochen von einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung in Leipzig ausgeladen auf Drängen des Innenministeriums mit der Begründung, es gäbe Ermittlungsverfahren gegen ihn.
Das heißt, auch wenn das Verfahren eingestellt wird, wäre der Verein beschädigt?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn das Verfahren eingestellt würde, würde es ihnen sogar nützen, weil sie ja doch immer recht hart am Kurs fahren und durchaus provozieren wollen. Aber ich glaube, so weit wollten sie dann doch nicht gehen. Denn wenn man mal schaut, wer sonst noch auf der Liste steht bei den Ermittlungsverfahren, Paragraph 129, das sind linksextremistische Gruppierungen, Fußball-Hooligans, Holocaust-Leugner, Rechtsextremisten. Also ich glaube, in dieser Gesellschaft sehen sie sich eher nicht. Sie sehen sich als Künstler und legen natürlich den Kunstbegriff durchaus weit aus. Das ist auch umstritten. Gerade auch diese behauptete Überwachungsaktion, gab es ja auch durchaus auch die Meinung, dass es dieses andere, dieses Holocaust-Mahnmal in Anführungsstrichen, durchaus auch beschädigt hat, diese Aktion. Aber sie wollen so weit gehen, aber doch nicht so weit, dass sie sich als kriminelle Vereinigung sehen.
Und wie geht das jetzt weiter mit den Ermittlungen?
Es ist zu vermuten, dass das Ganze eingestellt wird, denn sie haben meines Wissens nicht wirklich irgendjemanden überwacht damals. Die Frage ist nur, wie schnell das jetzt geht, und es wird jetzt natürlich ein bisschen öffentliche Aufmerksamkeit geben und der Druck auf die Staatsanwaltschaft wird zunehmen, aber die ermittelt natürlich auch in Eigenverantwortung, und auch das Justizministerium möchte sich nicht dazu äußern. Die werden auch einen Teufel tun, da jetzt irgendwie Druck auf die Staatsanwaltschaft auszuüben, denke ich mir. Aber das ist natürlich auch für die Landesregierung kein schönes Ding, eine rot-rot-grüne Landesregierung mit einem grünen Justizminister, und dann gibt es Ermittlungen gegen eine Künstlergruppe, die in eine kriminelle Ecke gerückt wird. Das sieht nicht richtig gut aus.
Sie werden das weiter für uns beobachten, Henry Bernhard. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Aber sicher, ich bleibe dran, beobachte das weiter.
John Lennon ist natürlich immer dabei, wenn seine Witwe Yoko Ono ausstellt. Auf ihrem Video Smile zum Beispiel sieht man ihn einfach nur lächeln. Rund 70 Arbeiten, Performance-Videos und Installationen der Künstlerin von den 50er Jahren bis heute zeigt das Leipziger Museum für Bildende Künste. Heute Abend wurde die Ausstellung, in der es um nichts Geringeres als Krieg und Frieden, Leben und Tod geht, eröffnet. Leider ohne die 86-jährige Hauptperson, deren Werke sich Nadja Baschek für uns schon angesehen hat.
Take the scissors. Cut a small piece of my clothes.
Die Ausstellung wird mit Cut Piece eröffnet. Im Original saß Ono 1964 auf der Bühne einer Konzerthalle in Kyoto. Daneben lag eine Schere. Die Anweisung ans Publikum? Schneid was. Die Leute reagierten und zerschnitten Onos Kleidung, bis sie fast nackt war. Damals gab es nicht viel Medienresonanz, heute gilt es als eine ihrer bekanntesten Performances. Doch jetzt performt sie nicht selbst, sondern Künstlerin Echo Morgan, ganz im Sinne Onos. Viele ihrer Werke sind performativ, können wiederholt werden und beziehen das Publikum mit ein. Wichtig ist der Moment, ein Charakteristikum der Fluxuskunst. Bis kurz vorher war nicht klar, ob die 86-jährige Ono, die an der Planung beteiligt war, zur Eröffnung kommen kann. Museumsdirektor Alfred Weidinger betont aber, dass sie die Ausstellung zu einem anderen Zeitpunkt besuchen würde.
Also wir haben das auch vor 3 Tagen noch einmal telefoniert und gesagt, ist diese Ausstellung ganz besonders wichtig, weil es ihre erste Ausstellung in Ostdeutschland ist.
Doch warum überhaupt eine Performance-Künstlerin, deren Verständnis von einem Bild auch die bloße Idee davon sein kann, in ein Bildermuseum holen? Weidinger möchte mehr Künstlerinnen ins Museum bringen.
Und auf der anderen Seite ist es natürlich für uns klar, weil es ist eine große Zugkraft, weil Yoko Ono ist ein großer Name, also ein wichtiger Name, auch in der Kunst, der hierher kommt, in eine Malerstadt. Also das ist auch uns wichtig, dass wir sozusagen nicht nur malerische Positionen zeigen, sondern es gibt auch etwas, was ganz etwas anderes ist, weil die Fluxuskünstler haben sich ja vollkommen gegen die Malerei gewandt. Also sie haben sie eigentlich angegriffen und das finde ich ganz gut. Das tut einer Stadt wie Leipzig, die auch sehr, sehr weltoffen ist, auch in dieser Hinsicht, sehr, sehr gut, würde ich meinen.
Die Ausstellung sollte eigentlich schon im Dezember eröffnen, doch wurde verschoben. Sie wurde viel größer als geplant und erstreckt sich nun bis ins 3. Stockwerk. Das Museum hofft, dass Besucher der Yoko Ono-Ausstellung auch in die Dauerausstellung gehen und so ein spannender Dialog der Kunstrichtungen entstehen kann. Sogar im Café sind Arbeiten zu sehen, etwa weiße Schachbretter. Sie fordern zum Spiel heraus, führen es aber ad absurdum, weil die Figuren nicht zu unterscheiden sind. Ono setzt sich seit Dekaden für die Friedensbewegung ein, das macht auch der Titel der Ausstellung klar. Peace is Power. Viele ihrer künstlerischen Werke konzentrieren sich auf die Idee und Partizipation. Alfred Weidinger macht es an Painting to Hammer a Nail vor.
Einen Nagel und dann haben es kann jeder machen, nicht? Das ist auch sein Werk, nicht? Und dann wird hier gehammert und dann der nächste Schritt ist der, dass man eigentlich ein Haar nehmen sollte und dann ein Haar um diesen Nagel wickelt und dann, wenn dieses Brett voll ist mit Haaren, dann ist das Werk vollendet.
Ono hat ihre Instructions, also Anleitungen, in ihrem Buch Grapefruit festgehalten und ruft darin explizit zum Mitmachen auf. In der Installation Arising wird das noch weitergetrieben. Frauen aus Sachsen waren aufgerufen, von ihren persönlichen Gewalterfahrungen zu erzählen, dabei ihre Augen zu fotografieren und mit Namen zu unterschreiben. Über 80 haben sich gemeldet, deren Erfahrungen körperlicher und seelischer Gewalt nun an der Wand hängen. Das Werk ist packend, die realen Schicksale und die Ehrlichkeit der Frauen erdrückend. Arising ist eines der neueren Werke und wurde 2013 schon gezeigt, aber für Leipzig neu aufbereitet. In der Ausstellung sind auch viele aus den 60er und 70er Jahren zu sehen, etwa die Videoarbeit Fly. Auf dem nackten Körper einer schlafenden Frau krabbeln Fliegen herum. Die Arbeit wurde häufig im Kontext von Gewalt an Frauen gedeutet. Arbeiten wie diese hätten nicht an Relevanz eingebüßt, so Weidinger.
Klar, es ist die Position aus den 60er Jahren, die sie mitgenommen hat, aber auch das hat heute noch eine Relevanz. Sie ist eine der wichtigsten Feministinnen der zweiten Generation und es ist überraschend, wie aktuell auch das noch ist. Auch das ist vollkommen verrückt, dass so etwas überhaupt gibt. Nicht? Weil dann fragt man sich, hat sie in den letzten 50 oder 60 Jahren nichts weiterentwickelt? Was hat sie getan?
In eine andere Richtung gehen die neueren Installationen, wie Exit. 100 Holzsärge symbolisieren den Tod. Zugleich wachsen Zitronenbäume aus den Särgen, deren Duft die Luft erfüllt. Nahezu poetisch ist die blaue Wendeltreppe im Foyer. Man steigt hinauf und kommt dem Himmel ein Stück näher. Der Blick fällt auf Worte wie Imagine, Fly oder Dream. An vielen Stellen lässt sich die Ausstellung im feministischen Diskurs lesen. Die Vielfalt der Arbeiten verdeutlicht aber auch, wie breit das Spektrum von Onos Arbeit ist. Ihre Beziehung zu John Lennon flackert in manchem Werk auf, wird aber weitestgehend ausgeblendet. Dass diese Ausstellung sich ausschließlich ihr widmet und nicht dem Mythos Lennono, ist den Kuratoren John Hendricks und Alfred Weidinger anzurechnen. Viele Werke laden ein, sie mitzugestalten, und die Nachricht dahinter ist oft eindeutig erkennbar. Wer sich Zeit nimmt, sich auf Yoko Onos Instructions einlässt und sie befolgt, wird in dieser Ausstellung Freude haben.
Peace is Power, die Ausstellung mit Werken von Yoko Ono im Museum der Bildenden Künste Leipzig ist bis zum 7. Juli zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Nora Hofbauer.
Das Potsdamer Stadtparlament hat grünes Licht für ein Museum für DDR-Kunst im ehemaligen Terrassenrestaurant Minz gegeben. Ohne Gegenstimme votierte die Stadtverordnetenversammlung für den Verkauf des verfallenen DDR-Baus an die Stiftung des Software-Milliardärs Hasso Plattner. Das zweistöckige Restaurant mit Flachdach war zu DDR-Zeiten sehr beliebt. Lange Zeit war geplant, das Gebäude abzureißen. Die Stadtverordnetenversammlung hatte die Abrisspläne erst im vergangenen Jahr gestoppt. Der Kaufpreis soll 20 Millionen Euro betragen. Für den Architekturkritiker Wolfgang Kiel ist das Projekt ein Glücksfall für die Stadt angesichts anderer Pläne für das Gebäude. Allerdings äußert er sich gegenüber Deutschlandfunk Kultur auch kritisch, ob das ehemalige Restaurant der richtige Ort für ein Museum sein könne.
Das Museum selbst, wir reden immer vom Originalwiederherstellung, stimmt natürlich nicht, weil ein Museum braucht keine Großküche, es braucht keine Lagerräume. Ein Museum hat übrigens sehr andere Ansprüche. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das Museum so gut funktioniert, wenn da die bis jetzt vorhandenen großen Fensterflächen, die ja sozusagen das Restaurant, den Wert des Restaurants ausgemacht hat, diese Panorama-Glasfront, das ist fürs Museum eigentlich gar nicht so günstig. Ich bin sehr neugierig, wie Herr Plattner seine Sammlung dann darin präsentieren will.
Außer dem Museum sollen auf dem Brauhausberg auch Neubauten mit preiswertem Wohnraum entstehen. Der Schauspieler Götz Argos ist tot. Er sei nach längerer Krankheit mit 57 Jahren gestorben, teilte das Residenztheater in München mit. Argos gehörte 7 Jahre lang dort zum Ensemble. Auch trat er im Düsseldorfer Schauspielhaus auf. Fernsehzuschauer kennen den im thüringischen Greiz geborenen Darsteller unter anderem aus der RTL-Serie Der Knastarzt. Im Frankfurter Museum für angewandte Kunst wird die Vielfalt muslimischer Mode anhand von Haute Couture, Straßen- und Sportbekleidung sowie Modefotografie gezeigt. Kuratorin Kupka äußerte gegenüber Deutschlandfunk Kultur den Wunsch, das stereotype Bild davon, wie eine muslimische Frau lebt und aussieht, aufzubrechen.
Alles Problematische, es verschweigt die Ausstellung nicht, aber es kommt halt eben noch etwas dazu, was in diesem Diskurs, der draußen sehr laut, sehr stark geführt wird, immer so ein bisschen untergeht. Also dass wirklich die Frauen, die jungen Frauen, die das leben, die von sich sagen, dass sie das selbstbestimmt tun. Und ich finde, das muss man an dem Punkt auch erstmal so annehmen und akzeptieren, um sie dann nicht wieder in dem nächsten Schritt zu entmündigen in ihrer Entscheidung, um vielleicht auch Mauern, die sich im Kopf gebildet haben, ja, vielleicht auch durchbochen werden.
Verschiedene Frauenrechtlerinnen hatten im Vorfeld die Schau als Skandal und Schlag ins Gesicht kritisiert. Weil es neben einem offenen Protestbrief auch Hassmails gegenüber dem Museum gegeben habe, würden zum ersten Mal in der Geschichte des Museums Einlasskontrollen für die Besucher stattfinden, hieß es von der Museumsleitung.
Filme über die Mafia und ihre Drogengeschäfte bilden schon lange ein eigenes Genre, das echte Klassiker hervorgebracht hat, wie Der Pate, Die Sopranos oder Narcos. Diese Woche kommt jetzt ein kolumbianischer Film in die Kinos von Ciro Guerra, der 2016 für einen Oscar in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film nominiert war. Hartwig Tegeler hat seinen neuen Film gesehen. Birds of Passage spielt 1968 in Kolumbien, also zu einer Zeit, als der Drogenhandel so richtig losging, und wir hören mal einen Ausschnitt.
Die Gringos da sind vom Friedenskorps. Sie behaupten, sie würden gegen den Kommunismus kämpfen. In Wirklichkeit wollen sie nur Marihuana.
Ich weiß, wo wir das Marihuana für die auftreiben könnten, Moncho.
Ach, ehrlich? Und wo hast du das Zeug versteckt?
Marihuana, also für die Gringos und das große Geschäft, Hartwig Tegeler, ist das denn das Thema dieses Films?
Ja, aber noch nicht gleich am Anfang. Am Anfang geht es gar nicht so sehr um Drogen, sondern um einen jungen Mann, der eine Frau heiraten will, aber das Brautgeld nicht zusammenbekommt. Und es geht in dieser spirituellen Gemeinschaft der kolumbianischen Wayuu um Träume, die zu Menschen sprechen. Insofern ist dieser Film Birds of Passage ein Film über Geister und dann auch bald über Gangster. Dieser junge Indigene, wir haben es ja eben gehört, mit den Heiratsabsichten, aber ohne Geld, begegnet eben jungen Amerikanern und die sind ganz scharf auf Marihuana und das kann Rapayette, dieser Wayu, von einem anderen Clan seines Stammes besorgen. Eine Geschäftsidee ist geboren, die Eheschließung gesichert und die Grundlage eines Drogenimperiums gelehnt. Erst ein Maultier, dann ein weiteres, dann Marihuana, dann Koks und so weiter. Doch wie es die Logik des Geschäfts, vor allem im Kino, vielleicht aber auch generell bei den Menschen erzwingt, tritt eben zu Macht und Reichtum, der sich einstellt, sehr schnell die Gier und damit der Zwist zwischen den Clans der indigenen Gemeinschaft.
Das ist ja eigentlich, was Sie da beschreiben, so eine Art Grundmotiv des Mafia- und Drogenfilms. Ob der jetzt in Manhattan, in der Bronx oder in Kolumbien in einer Wüstenlandschaft spielt. Was ist denn anders bei Birds of Passage? Was haben die da anders gemacht?
Ja, das Schöne und das Spannende an Sierra Guerras und Christina Gallegos Film ist eben, dass sich die Erzählung, wie Sie sagten, neben Mafia- oder Drogenfilm, die ist verwoben mit den Ritualen der Kultur dieser kolumbianischen indigenen Wayu, die es übrigens wirklich gibt. Und dadurch bekommt der Film eben so einen ganz anderen Ton, als wir ihn sonst in diesem Genre gewohnt sind. Es gibt wohl das Blutige, also das Brutale, die Hinterlist und so weiter. Aber wie sich hier die Geschichte einer Familie mit der, sagen wir mal, ethnografischen Erzählung über eine Kultur verbindet und das dann eben im Mafia-Film, das ist wirklich toll und da liegt dann natürlich auch schon die Erinnerung nahe. Sie hatten jetzt ja am Anfang auch bemerkt, die Klassiker des Genres, eben die Erinnerung an den Paten von Coppola. Das war ja auch eine große Familienoper im Gangstermilieu und das ist hier sehr, sehr toll erzählt.
Beim Paten, wenn Sie das schon ansprechen, da spielen ja eigentlich immer die Männer die wichtigen Rollen, die morden und betreiben die Geschäfte. Wie ist denn das in Birds of Passage?
Ja, es sind nicht die Patriarchen, die hier sozusagen die Hosen anhaben, sondern die Wayuu-Kultur ist matriarchalisch geprägt, soll heißen, der Film erzählt eben auch davon, dass die Männer zwar das Schmutzige erledigen, doch die Chefin des Clans, diese Übermutter, sie zieht die Fäden im Hintergrund, aber den Abstieg, von dem der Film natürlich erzählt, wie wir es auch erwarten und wollen, den wird sie auch nicht verhindern können.
Also eine Empfehlung von Ihnen, dieser Film.
Unbedingt, unbedingt. Ich sage nochmal so, all die Pablo Escobar-Filme und Narcos-Serien, die sich, sagen wir mal, angehäuft haben im Kino oder auf den Download-Portalen, die können diesem Film nicht das Wasser reichen, der ja immer in die Urgeschichte des Drogenhandels in Kolumbien als surreales, dunkles Märchen erzählt, wenn man so will.
Sehenswert, bin ich jetzt gespannt, ob Sie auch den zweiten Film finden, dass wir uns den angucken sollen. Ein neues Werk des französischen Altmeisters Jean-Luc Godard, Bildbuch. Wie finden Sie den?
Naja, also angucken in jedem Fall, aber wie ich ihn finde, das ist erstmal sehr schwer zu beantworten. Ich bin zunächst einmal der Meinung, dass es darum gehen muss, sich sehr kritisch mit Bildbuch auseinanderzusetzen und diesem Spätwerk von Jean-Luc Godard. Und wenn Sie mich jetzt fragen würden, ja, worum geht es denn eigentlich in dem Film?
Ja, genau, worum geht es eigentlich?
Also, es geht ums Ganze und wenn es ums Ganze geht im Film, dann wird es ja sowieso erstmal immer schwierig. Also es geht um Politik, Kunst, Geschichte, Gegenwart. Es geht natürlich wie immer bei Godard ums Kino, es geht auch um die Bilder, das Ganze. Im Prinzip so wie seit 1998, seit seiner Geschichte des Kinos, das Ganze präsentiert als Gedankenfluss, als unendliche assoziative Collage, wo wirklich wohl keiner nachvollziehen kann, was Godard da alles zusammengefügt hat. An Ausschnitten aus Filmen, an Zitaten, an Bildern von Kunstwerken. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt am Anfang schon so eine Mischung aus Überforderung und Faszination. Das ist ja gar nicht schlecht im Kino. Da sind dann Szenen aus den 120 Tagen von Sodom, von Pasolini. Dann gibt es Ausschnitte aus Freaks, dann gibt es Ausschnitte aus Western, ein kurzes Aufflackern von IS-Videos, also Grausamkeit, Krieg, Menschheit. Und dann gibt es eben den Godard in der deutschen Fassung des Films mit seiner alten Stimme, der seinen Kommentar in Deutsch spricht. Und da wird es dann am Ende so relativ problematisch.
Was spricht er denn da so für Sätze, der Godard?
Ja, das Problem ist zunächst einmal, durch diese Vielzahl all dieser Zitate gibt es so was Vages. Das ist schwierig in dem Moment, wenn es in den letzten Teil des Films gibt. Da gibt es nämlich einen Strang im Bildbuch, wo mir diese Faszination dann selber im Halse stecken blieb. Da geht es um die Romantisierung, muss man sagen, der arabischen Welt. Und zwar die Welt, bevor das Öl entdeckt wurde und selbiges vom Westen ausgebeutet wurde. Die wird dann so beschrieben als Oase des Friedens, wo jeder Philosoph ist. Dachte ich, alle Achtung, wusste ich auch noch nicht. Und dann geht es um das Verbrechen, das der Westen der arabischen Welt angetan hat. Also eine global kritische These, die man ja nachvollziehen kann. Aber es kulminiert in dem Satz, den ich hier jetzt mal im Originalton aus dem Film zitieren möchte.
Dass die Leute Bomben werfen, scheint mir nur normal. Wie sollten sie anders ihre Revolte gegen die harten Methoden der Regierung ausdrücken? Wenn du mich fragst, ich bin immer auf Seite der Bomben.
Das ist ein Satz, der es in sich hat. Wenn du mich fragst, bin ich immer auf Seiten der Bomben. Ob das alles wirklich nun sich bezieht auf den islamistischen Terror, das verschwindet eben in diesem Film, in dieser Aura des Ungefähren. Ist das nun eine Provokation oder ist das einer, der das auch mal gesagt haben wollte? Also ich finde, es ist ein ziemlich verworrenes Geschichtsbild, was hier am Ende ja sich zeigt. Und ich denke, viele, die den Film in Cannes gesehen haben, wo Bildbuch ja einen Spezialpreis bekommen hat, die waren an dieser Stelle vielleicht schon eingeschlafen.
Also nicht ganz so empfehlenswert wie der erste Film, über den wir gesprochen haben, Hartwig Tegeler. In dieser Woche kommen ins Kino Birds of Passage von Giro Guerra und Christina Gallego und Jean-Luc Godards neues Werk Bildbuch. Vielen Dank.
Gerne.
Über 10 Jahre lang wurde im Westen Manhattans ein gigantisches neues Viertel gebaut mit Einkaufszentren, Wohn- und Geschäftstürmen, die bis zu 390 Meter hoch in die Wolken ragen. Der Hudson Yard war bis vor kurzem noch das Betriebsgelände der Penn Station, New Yorks wichtigsten Bahnhof nach Westen. Dann wurde über den 23 Gleisen eine Plattform errichtet, auf dem nun das größte Bauunternehmen in der New Yorker Geschichte seit dem Rockefeller Center in den 40er Jahren Gestalt angenommen hat. Mittendrin in dem futuristischen Ensemble aus Glas und Stahl steht das würfelförmige Shed, ein multidisziplinäres Veranstaltungszentrum der Superlative, das an diesem Wochenende eröffnet wird. Andreas Roberts berichtet.
Die Hülle des Shed ist 6 Stockwerke hoch. Sie sieht aus wie ein schräger Würfel, über den man eine weiße, halbtransparente Steppdecke aus lauter dreieckigen Feldern gespannt hat. Der Clou aber sind 8 riesige Räder, die die 4000 Tonnen der Hülle bewegen können. Ausgefahren überdacht sie den 1600 Quadratmeter großen Platz vorm Shed. Der Vorplatz wird zu einem gigantischen, lichtdurchfluteten Innenraum. Das Gebäude ist im Grunde ein beweglicher Ladekran, wie er in einem Containerhafen benutzt wird, erklärt Architektin Elizabeth Diller. Sie erinnert sich, wie die Stadt New York vor 10 Jahren das Gelände, das über den Gleisen entstehen sollte, ausschrieb.
Als der Grundriss für die Bebauung über dem aktiven Bahnhofsgelände angelegt wurde, war da ein leeres Rechteck markiert. Dort sollte ein flexibles Gebäude gebaut werden, das den Ansprüchen der Künste für das 21. Jahrhundert gerecht wird. Mehr wusste man bei der Stadt nicht.
Natürlich kann niemand die Zukunft der Künste voraussagen, sagt sie.
Aber wir wissen, wir können beheizbare Areale verschiedener Größe bauen, mit einem Grundriss, der sogar seinen Umfang verändern kann, mit einer Infrastruktur, die keine Wünsche offen lässt. Sei es, um Dinge auf dem Boden zu bauen oder von den Decken zu hängen, mit der man Licht und Sound kontrollieren kann. Wenn wir das alles machen, dann können wir so ziemlich alles ermöglichen.
Entstanden ist ein Grundgebäude mit mehr als 6000 Quadratmetern flexibler Ausstellungs- und Performance-Galerien und einem voll funktionstüchtigen Theater mit 500 Plätzen. Doch das Außergewöhnliche am Shed ist die bewegliche Hülle, die ausgefahren eine 37 Meter hohe Halle entstehen lässt. Das bewegliche Museum, die Kulturinstitution der Zukunft, ein interdisziplinärer Fun Palace. Diese Ideen verweisen auf den visionären, inzwischen verstorbenen britischen Architekten Cedric Price, der mit seinen Ideen zum Beispiel das Londoner Riesenrad inspiriert hat. Für Kurator Hans-Ulrich Obrist, der von Anfang an im Vorbereitungsteam des Shed dabei war, materialisiert sich im Shed eine Grundidee von Price.
Ein Gebäude sollte nicht einen Platz besetzen, sondern wir sollten es nur dann besetzen, wenn wir es brauchen. Und wenn wir es nicht brauchen, sollte es den Platz wieder freistellen.
Der äußeren Flexibilität muss eine innere folgen, meint auch der künstlerische Leiter des Shed, Alex Putz.
The mission of the Shed is to commission artists from all art forms for audiences.
Die Mission des Shed ist ganz einfach. Wir vergeben Auftragsarbeiten an Künstler aller Disziplinen für jedes Publikum. Wir müssen aber offen genug sein, ihnen auch zu folgen und keine Steine in den Weg zu legen, seien sie technischer Natur oder wegen unserer Wahrnehmung. Wir müssen jedwede Unterscheidung zwischen hoher und niederer Kunst oder unsere Vorurteile gegenüber verschiedenen Traditionen aufgeben. Es gibt großartige Künstler in allen denkbaren Disziplinen.
There are great artists from all walks of life.
Dazu nochmal Hans-Ulrich Obrist.
Ich glaube, diese Idee auch der Commission, der Auftragsarbeit ist sehr wichtig. Weil New York braucht nicht ein weiteres Museum, New York braucht nicht einen weiteren Konzertsaal. Es geht darum, dass die Shed das machen kann, was andere Institutionen eben nicht machen kann.
Und das Eröffnungsprogramm hat es in sich. Ein Konzert an 5 Abenden mit dem Titel American Soundtrack. Der britische Filmemacher Steve McQueen hat zusammen mit Quincy Jones mehr als 40 weitgehend noch unbekannte Musiker zusammengebracht, um einen Familienstammbaum afroamerikanischer Musik zu entwerfen. Oder die Live-Ausstellung Reich Richter Perth, die Bilder von Gerhard Richter im Kontext gesungener Chormusik von Avo Perth und der Uraufführung einer Komposition von Steve Reich zeigen. Mehr als 50 New Yorker Künstler sind jetzt schon für die kommende Spielzeit gebucht. Alles, was hier geboten wird, ist exklusiv. Das Haus gibt sämtliche Werke neu in Auftrag. Und da das Kulturzentrum auf öffentlichem Grund gebaut und ein gemeinnütziger Verein ist, kann Alex Putz auch die Eintrittspreise niedrig halten.
Wir kreieren einen Ort für Künstler, auf öffentlichem Land, in städtischer Verantwortung, gemeinnützig. Es geht darum, zu geben.
Das ist sehr wichtig, betont Putz, damit das Shed nicht zu einem Kunstort der Elite wird, denn die gibt es in New York bereits zuhauf.
Andreas Roberts hat in New York den Hudson Yard und das darin befindliche Veranstaltungszentrum Shed besucht, das am Wochenende eröffnet wird. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Klaus Pokatzki.
Welchen Song würden Sie auf die einsame Insel mitnehmen, fragt die Wochenzeitung Der Freitag. Die Aria aus den Goldberg-Variationen, antwortet der Schriftsteller Jochen Schmidt und zeigt damit exzellenten Geschmack in einem musikbegeisterten Land. Das Interesse am Hören von Musik und am Musizieren ist in Deutschland ungebrochen, klärt uns nämlich die Süddeutsche Zeitung auf. Insgesamt musizierten schätzungsweise 14 Millionen Menschen in ihrer Freizeit, darunter 2,9 Millionen in Chören und Ensembles. Und wie sieht es mit der Kunst aus? Ob sich die Kanzlerin mit Nolde schmücken muss, fragt die Wochenzeitung Die Zeit, nachdem der Maler Emil Nolde, der auch im Kanzleramt hängt, immer mehr tiefbraune Schattierungen bekommt. Eine Ausstellung im Museum Hamburger Bahnhof in Berlin wird sich mit seiner Verstrickung in den Nationalsozialismus beschäftigen. Die Ausstellung findet noch weitere Beispiele für seine glühende Verehrung für Hitler, schreibt Tobias Timm in der Zeit. Sie erzählt von Noldes Hass auf die angeblichen Machenschaften jüdischer Galeristen und seine Enttäuschung darüber, dass sich innerhalb des NS-Regimes die Anhänger seiner Kunst letztlich nicht durchsetzen konnten. Und von diesem Mann hängt eben das Bild Brecher an einem ganz besonderen Ort. In Angela Merkels Büro im Bundeskanzleramt. Merkel hat das Bild selbst ausgewählt, als Leihgabe der staatlichen Museen zu Berlin. Nolde ist der Künstler, mit dem sich die Kanzlerin ausländischen Staatsgästen präsentiert. Da sieht die Zeit eine latent böse Ambivalenz und ruft Angela Merkel ins Gewissen. Sollte die Kanzlerin an dieser Ambivalenz Gefallen finden, kann sie sie gerne in ihrer Amtsstube präsentieren. Falls nicht, darf das Bild gerne zu seinem Leihgeber zurückkehren, ins Museum. Aber im Museum ist es auch nicht immer friedlich. Schon vor der Eröffnung erntete die Frankfurter Schau harsche Kritik, heißt es im Freitag zu einer Präsentation muslimischer Mode im Frankfurter Museum Angewandte Kunst. Die Ausstellung wird nun unter Polizeischutz eröffnet. Während ihrer Laufzeit wird es Taschenkontrollen und Leibesvisitationen geben, schreibt Alexander Jürgs. Das Empörungspotenzial bleibt hoch. Dabei würde es sich so viel mehr lohnen, unvoreingenommen zu schauen. Dann schauen wir doch mal hin, welche Mode es so für die muslimische Dame gibt. Von einer Verherrlichung der Burka oder des Niqab kann in dieser Ausstellung keine Rede sein, findet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vielmehr zeigen die verschiedenen Stationen Mode zu unterschiedlichen Anlässen. Streetwear, Sportbekleidung, große Roben, Haute Couture. Daneben sind in Nischen und auf Plattformen Modebeispiele aus dem Nahen und Mittleren Osten drapiert. Aus Indonesien und Malaysia, von Designern aus Iran oder Kanada und den Vereinigten Staaten und auch aus Deutschland, was einen Eindruck der multiethnischen Kultur des Islams und seiner Bekleidungsvorstellungen gibt, fasst Verena Lüken zusammen. Contemporary Muslim Fashion heißt das Ganze und ist von Freitag an bis zum 15. September zu sehen. Es geht in der Frankfurter Ausstellung um mehr als um die Dokumentation und Repräsentation eines milliardenschweren Marktes, schreibt die Literaturwissenschaftlerin und Modeexpertin Barbara Finken in der Zeit. Sie verwickelt die Betrachterinnen und Betrachter in anregende Fragen. Was tun wir eigentlich, wenn wir uns wie anziehen? Treten Männer und Frauen in der Öffentlichkeit tatsächlich gleich auf? Und damit lieber noch zu einem Männerthema. Welche Drogen sollten Ihrer Meinung nach legalisiert werden, fragt der Freitag den Schriftsteller Jochen Schmidt. Die wichtigsten sind doch legal, antwortet der. Laufen, lesen, Fußball gucken.
Klaus Pukatzki war das mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.